willkommen zu einer ganz neuen Folge von Games to Listen. Mein Name ist Thomas Vogt, AK Turbo Wins. Und natürlich begrüße ich heute auch wieder den Co-Host. Er ist gerade aus der Wüste rausgekommen und wird euch etwas über die Wüste erzählen. Das ist der Thomas Seiler, AK Säuli.
Ciao zusammen, frisch verstrahlt.
Genau. Oh, du leuchtest ganz, ganz grün.
The glowing one.
Am Anfang natürlich der Hinweis auf unsere Webseite www.gamester.tv. Dort findet ihr alle Informationen zum Podcast, zu der Fernsehsendung und auch ab und zu Wettbewerb. Wir haben nämlich, ja, wie ihr wisst, in der letzten Sendung Need for Speed verlost. Und ja, das ist raus. Wir haben zwei Gewinner. Und ja, wer das gewonnen hat, seht ihr auf der Webseite. Wir danken fürs Mitmachen. Die Lösung war übrigens 3DO. Also wir haben ja gefragt, auf welcher Konsole ist Need for Speed 1994 das erste Mal veröffentlicht wurde, und das war nicht PlayStation, das war nicht der PC, das war nicht so, sondern das Panasonic 3DO, eine sehr obskure Konsole, die damals aber extrem gut von EA supportet wurde. Aber, wie es ja so immer ist, kommt ihr da hin, weil ihr Games möchtet hören, also was wir besprechen, und nicht irgendwie, dass wir nur über unsere Webseite erzählen. Aber bevor dass ich Gamers Lounge gehe, möchte ich nämlich noch sagen, es ist Ausgabe 201. Jetzt werdet ihr sagen, was 201? Und noch 199 kommt doch 200, kann ich nicht zählen. Mal schaffst du tatsächlich noch knapp auf 200 aufzuzählen, aber die 200. Sendung möchten wir ein bisschen speziell machen. Darum wird die im Prinzip ein bisschen verschoben. Die ist noch nicht aufgenommen. Und wir haben aber natürlich jetzt nicht wollen alles irgendwie verschieben.
Ja, es ist jetzt einfach viel Weihnachtsessen und so. Darum haben wir das Kaufleute für die Party nicht rechtzeitig können mieten. Jetzt haben wir es halt ein bisschen müssen.
Genau, es muss da halt jede Zeit haben, nicht nur mehr zwei möchten in dieser Folge vorkommen. Und darum haben wir gesagt, gut, dann überspringen wir die, bringen wir die später. Es kann also auch sein, dass die erst, wenn wir bei 280 sind, kommt. Wer weiß. Gut, aber das wär's mit den Hinweisen. Gehen wir doch jetzt in Gamers Lounge und besprechen das heutige Spiel.
This wasn't the world I wanted, but it was the one I found myself in. This time I'm ready. Because I know war.
War never changes. I have a question. The only question that matters. Would you risk your life for your fellow man? Even if that man is a synth?
Der Titel ist Fallout 4, Genre Action RPG. Entwickler ist Bethesda Game Studios, Publisher ist Bethesda Softworks. Rausgekommen ist es für PlayStation 4, die Xbox One und für Windows PC, also nur noch für die neuen Konsolen. Und Release-Datum 10. November 2015, also vor relativ kurzem. Es ist ab 18, also nichts für die Jungen, aber hey, es ist ja auch so eine postapokalyptische Welt, darum macht da glaube ich 18 Sinn. Und gespielt hat vor allem der Säule auf der PlayStation 4, aber auch ich, ganz kurz, aber ebenfalls PlayStation. Bei so einer grossen Serie, wo jetzt der vierte Teil rauskommt, Fallout 4, da stellt sich natürlich immer die Frage, wie stehen wir zu dieser Franchise? Und da möchte ich der Säule fragen, was bedeutet dir Fallout 4? Wie stehst du zu dieser Serie?
Ja, ein Wort ist, glaube ich, Fanboy. Ich habe alles gespielt, was es gibt aus dieser Serie. Also Wasteland schon vom C64, alle Fallouts auf dem PC sind rausgekommen, Fallout 3 und New Vegas auf der Konsole, wobei das letzte Jahr nicht allzu lang, und dann so Wasteland 2, wo jetzt kürzlich auf dem PC, ein paar Monate auf dem PC ist rausgekommen, und jetzt natürlich Fallout 4. Also Fanboy der ersten Stunde.
Ja, also ich glaube, die machen eh so postapokalyptische Spiele Spass in diesem Szenario.
Ja, vor allem, was so, früher war es noch viel taktischer, also was halt noch rundenbasiert war, jetzt bin ich noch Fan von dem Genre, das hat für mich immer gepasst.
Mhm. Ja, bei mir ist es ein bisschen anders, also ich habe Fallout 3 auch gespielt, aber nicht durchgespielt. Ich habe Vegas ein bisschen angefangen am PC, das hat mir eigentlich sehr gefallen. Ich weiß auch nicht genau, warum ich es dort aufgehört habe. Wasteland 2 hat mich auch interessiert, nachdem du im Podcast mal erwähnt hast, in einer der letzten, und habe es aber bis heute noch nicht gespielt. Also von dem her, ich finde das Szenario cool, ich finde Mad Max cool, weil ich meine, das, ich glaube, dort hat man sich auch ein bisschen abgeschaut damals, aber ich bin jetzt nicht so der grosse Fallout-Spieler, wobei ich auch der Meinung bin, aber da kommen wir sicher später drauf, dass Fallout 3 und 4 sind einfach Bethesda-Games, Bethesda-RPGs und nicht zwingend Fallout, sage ich jetzt einmal. Aber, also weißt du, ich habe so das Gefühl, die Firma macht einfach ihre eigenen RPGs, wo alle ein bisschen ähnlich sind, aber sehr, sehr beliebt.
Ja, ich lasse mich jetzt noch nicht ein drauf, weil das können wir dann später in das können wir Review wirklich besprechen. Das ist sicher ein Thema.
Genau. Aber fangen wir doch an mit der Story, um was geht. Die Handlung von Fallout 4 spielt im Jahr 2287, also 10 Jahre nachdem, was in Fallout 3 basiert ist und 6 Jahre nachdem, was in Fallout New Vegas basiert ist. Fallout 4, eben, habe ich schon gesagt, handelt in einer postapokalyptischen Spielwelt in der Gegend von Boston und Teile von New England. Genannt wird das Ganze Commonwealth. Und im Gegensatz zum Vorgänger fangen wir mit dieser Geschichte schon am 23. Oktober 2077 an, nämlich am Tag, wo die Bomben fallen, wo der Atomkrieg ausbricht. Und die Spielercharakter retten sich mit der Familie in die Vault 111. Und 210 Jahre später, am 23. Oktober 2287, kann unser Held dem Ganzen entfliehen.
Keine viele Jahreszahlen.
Ja, ja, genau. Es ist, aber es ist wichtig, es spielt in der Zukunft. Als Insassen von dieser Vault 111 werden wir gegen unseren Willen in den Kryoschlaf versetzt. Also wir werden eingefroren und schlafen und dann erwacht unser Charakter aus dem Tiefschlaf und sieht, wie ein Unbekannter seine Frau umbringt, die vis-à-vis von der Kryoschlafkabine ist und dann wird sein Sohn entführt. Und am 23. Oktober erwachen wir dann endgültig aus unserem Winterschlaf und machen uns natürlich auf die Suche von unserem Sohn. Also eigentlich viele Zahlen, aber einfache Grundgeschichte, würde ich mal sagen.
Ja, mit ein bisschen Winterschlaf dazwischen, aber wir suchen jetzt unseren entführten Sohn.
Genau. Und das ist übrigens kein Spoiler, weil das seht ihr eigentlich, nachdem ihr den Charakter erstellt habt und das mit dem Atomkrieg durch ist, seht ihr eigentlich gerade sozusagen so die zweite, dritte Cutscene vom Spiel.
Ja, und das Spiel fährt dann auch in dieser steht da, wo das ganze Intro ist. Sanctuary heisst der Ort und da trifft man gerade wieder die erste alte Bekannte, also der Roboter, den man aus dem Intro kennt, der Mr. Handy, wo der Haushaltsgehilfe, hat er gleich gesagt, der ist ja auch noch rum und da fühlt man sich schon wieder, der ist man wieder im gleichen Szenario wie am Anfang, einfach ein bisschen 200 Jahre später und nach einem Atomkrieg.
Genau. Vielleicht noch um Setting, es ist natürlich Open World, wie schon die Vorgänger und komplett als Singleplayer-Spiel da. Darum vor allem der Säule gespielt und da kannst du sicher noch ein bisschen mehr dazu sagen.
Ja, es gibt viel zu erzählen zu diesem Spiel. Kann man vielleicht mal mit der Welt anfangen. Die ist riesig, hat jetzt einfach mal gesagt. Ich habe es kaum ab. Also, ich hätte jetzt mal gesagt, allein vom Spiel fällt oben links an auf der Map, ganz einfach. Und ich würde mal sagen, schon mal an rechter Rand rüber zu laufen, ist man wahrscheinlich etwa eine halbe Stunde unterwegs.
Das klingt ja zwar am Anfang spassig, aber nach 50 Stunden vielleicht ein bisschen mühsam. Wie sieht es denn aus mit den möglichen Travel-Geschichten?
Das ist völlig easy, weil man hat Quick-Travel.
Okay,
sehr. Also wenn man irgendwo in eine Stadt reinkommt, ist jeder Brunnen, jedes Museum, jeder Bahnhof ist ein Quick-Travel-Point und sobald man das mal entdeckt hat, kann man den Pip-Boy für eine App aufrufen und sagen, ich will jetzt dorthin und dann wird man dorthin gezappt.
Du sagst, entdeckt, gibt es eine Art Fog of War, oder wie
ist
das?
Ja, eben, alle die Orte, egal ob jetzt das eine Stadt ist oder ob das irgendwo eine Farm oder ein Toilettenhäuschen ist, muss man halt zuerst herlaufen, dass man sie entdeckt hat, dann wird eingeblendet, da, you discovered Fenway Park, das Baseballstadion, bekommst du so viel XP dafür und so von denen an ist es auf der Map drauf und dann kann man es auswählen.
Dann vielleicht etwas fürs XP-System. Ich weiss noch, an der Gamescom haben sie das gross vorgestellt und auch wenn man Spiel installiert, dann wird eigentlich ja das ganze Special erklärt, aber du kannst uns da sicher, oder den Hörer sicher erklären.
Also Special sagt wahrscheinlich jedem, der Wasteland oder Fallout ein bisschen länger gespielt hat, kennt das System. Das sind die 7 Attribute, die man auswählen kann, also der Charakter hat. Kraft, also Strength, Perception, Intelligenz gehört noch dazu, Beweglichkeit und noch ein paar andere. Und am Abend tut man einfach verteilen, ob man jetzt irgendwie einen Hulk Hogan bauen will oder eine 2 Meter grosse Hochspringerin, die noch zusätzlich Marathon läuft. Da ist man eigentlich frei, was man auswählt.
Wie hast du es denn du gemacht? Am Anfang hast du 20 Punkte verteilt. Hast du sie gleichmässig, oder?
Nein, also ich habe bei mir ein bisschen mehr auf Intelligenz trainiert, weil halt Intelligenz den Vorteil hat, dass man mit dem schneller Erfahrungspunkte bekommt während dem Spiel und damit wieder mehr Punkte für Perks, die man vergeben kann.
Mhm. Vielleicht ziehe ich da schon etwas vor, aber es kann sein, dass es jetzt im Fallout 4 nicht ganz so schlimm ist, wenn man sich nicht am Anfang schon extrem auf das spezialisiert. Also wenn ich allen gleich viel gebe, habe ich dank der Perks dann gleich mich noch ein bisschen weiterentwickeln, alle Sachen, wo ich vielleicht am Anfang denke, oh, das habe ich vergessen.
Ja, dank dem neuen System geht das schon, aber man muss sehen, die Perks, die man zusätzlich mit diesen Erfahrungspunkten freischaltet, die haben halt auch ein Level, also da muss ich halt Intelligenz auf Level 7 haben, dass ich den siebten Perk kann freischalten das nächste Mal. Mhm. Und wenn man halt überall alles flach verteilt, dann hat man vielleicht halt irgendwo einen übersehen, wo man das Gefühl hat, ja, den müsste jetzt aber eigentlich haben, den muss man halt zuerst 2-3 Mal aufleveln, dass man die Intelligenz jetzt, sagen wir mal, auf Level 8 aufbringt, dass man halt den Perk überhaupt kann einsetzen.
Okay, das heisst also,
am Anfang es rentiert, weil man sieht die ganze Karte schon und was dass man muss haben, dass man welche Perks nehmen kann und dann hat es halt Sättiger und man weiss, die tun vielleicht meinen Spielstil eher ein bisschen befürworten, weil das sie besser für mich und dann schaust du halt vielleicht, dass du eher Punkte einsetzt.
Klar, also das heisst, du musst dann auch weniger, also lang leveln, weil du halt schon dort ein bisschen mehr hast. Was ich jetzt am Anfang schwierig fand, als ich es gespielt habe, ist, also jetzt als nicht so grosser Fallout-Kenner, so viele Informationen wird dann halt zu dem Zeitpunkt, wo du das setzt, eigentlich gar noch nicht gegeben. Also wenn du es jetzt gar nicht kennst, dann weisst du auch nicht ums Verrecken, was jetzt das eine oder andere wirklich kann bedeuten im ganzen Spiel.
Ja, aber das tut eigentlich einem Neuling auch nicht weh, weil du hast halt einen Charakter, den du erstellt hast, wo du weißt, was er kann, was er nicht kann und du kommst mit jedem Charakter durch das Spiel durch. Mhm. Du hast halt vielleicht nicht die gleiche Story, weil du halt am einen Ort jemanden umgebracht hast, anstatt dass du mit dem Bauch pinselt hast und gesagt, du bist jetzt so gut, dass ich lasse rein. Oder du hast halt vielleicht andere Freunde im Spiel, aber du kommst durch die Story durch.
Das glaube ich, aber ich habe dort schon das erste Mal abgeschaltet, weil ich dachte, hey, bin ich noch nicht bereit, um das zu verteilen. Ich muss zuerst wissen, wie das geht, was ich genau muss machen. Ich muss zuerst ins Internet schauen, zuerst 20 Wikis lesen. Also eben, es gibt so Leute wie mich, die das sagen, puh, zu wenig Informationen, um das zu verteilen.
Ja, gut, das ist jedem, also ich habe das ein bisschen weit gemacht, weil ich habe gewusst, dass ich mich auf das ganze Siedlungen bauen und Manager ein bisschen konzentrieren und dann so nach 5-6 Stunden spielen, ich dachte, jetzt kann ich gleich mal ins Internet schauen, welche Perks das da noch brauchbar wären, weil ich hatte nicht alle durchklicken und von Hand anschauen und dann habe ich mich dann auch auf bestimmte Sachen konzentrieren.
Was ich super finde, ist, dass, wie sie das Ganze erklären mit diesen Perks, eben mit diesen Videos, da gibt es eine Karte, man hat auch, wenn man das Spiel auf Disc kauft, physikalisch ist noch eine Karte, also auch in der normalen Version ist dort eine dabei. Also das finde ich eigentlich, ist noch cool gemacht.
Ja, und die Videos sind halt auch so lustig, so 1950er-Jahr-Stil, wo der Atomkrieg wirklich das erste Mal ist das Thema geworden. Das sind eigentlich nur lächerliche Sachen und die Videos sind dann so lustig gemacht.
Jetzt im letzten Fallout hast du ja mit einem Hund rumschinken, also Kollege sozusagen. Wie ist es jetzt da? Gibt es da auch Kollegen oder ist man da immer allein?
Du kannst auch wieder mit einem Hund rumschinken, so wie du dem sagst, wenn du willst. Wir können allein rumlaufen, aber man trifft auch andere Leute, wenn man mit denen lieb genug ist oder sich überzeugen kann, dann kommen die dann als NPC mit. Aber man kann nie mehr weder einen Kumpel dabei haben.
Okay, dann tun wir das gerade vorziehen. Also ich weiß nicht, ob das ein Thema bei dir war, aber NPCs, Verhalten, wie ist das? Gut, schlecht?
Ich weiss gar nicht, wie breit dass man die Skala fassen von unterirdisch grottig bis super, ist glaube ich alles vorhanden.
Okay, also...
Und tendenziell je generischer, je billiger der Charakter ist, desto dümmer benimmt er sich.
Okay.
Also, ich tue es vielleicht auch vorziehen. Wenn man selber eine Siedlung mal gegründet hat, hat man dort verschiedene Leute, wo man auch Arbeit zuteilen kann. Und dann gibt es Siedler, die sind mit Namen beschriftet. Mhm. Die hat man mal irgendwo in einer Side-Mission gelernt kennen oder was auch immer. Die können ja auch nicht sterben. Die benehmen sich relativ normal. Und dann gibt es halt einfach die Siedler, die sich sonst zufällig melden, die irgendwo mal laufen und finden, das ist cool, ich will jetzt etwas Seiler in ihrer Stadt auch wohnen. Und die sind einfach nur als Siedler angeschrieben. Und die sind strunzdumm. Und so ist es dann ein bisschen wie bei den Gegnern, wenn man sich in der Open World bewegt. Sie bewegen sich meistens einfach hordenmässig und probieren einem mit Macht, mit Wellen, mit zu überrollen.
Also was ich gesehen habe, das habe ich selber so nicht erlebt beim Spielen, aber ich habe das auf YouTube gesehen, wo einer mit seinem NPC-Kollegen rumgelaufen ist und dann war er in einer Mission gewesen, und dort hat er dann, glaube ich, die Wahl gehabt, irgendeinen Gegner zu verprügeln. Also nicht zu umbringen, sondern wirklich nur zu verprügeln. Und dann hat er das gemacht und dann ist sein NPC und dann einfach verschossen.
Ja, yeah. Also die können ja, wenn man die dabei hat, wenn man sich irgendwo probiert anzuschleichen, im dümmsten Moment anfangen schiessen, dass man auch entdeckt wird. Also sie sind nicht immer, also die NPCs sind Kumpels ja nicht immer die hellsten, aber das sind die schlauesten noch fast von allen.
Okay, ich einfach musste lachen, weil ich dachte, dass er sich sehr Mühe gemacht und dann kommt einfach der NPC, bang.
Ja, die triggern halt teilweise so komisches Zeugs. Es hat vielen Orten in diesem Spiel hat's alte Roboter versteckt. Da kann man ein Terminal hacken und dann kann man den wiedererleben, den Roboter, und dann kann man auswählen, was er für eine Persönlichkeit soll haben.
Mhm.
Und zum Beispiel ein Polizist oder ein Feuerwehrmann oder so irgendetwas. Und je nachdem, was man dem sagt, macht er auch etwas anderes, wenn er rausläuft.
Mhm.
Und das ist auch schon vorgekommen, dass er irgendwie meinen Hund nicht cool gefunden hat und dann hat sich der Hund oder der Roboter davon verprügelt. Und nebenan sind irgendwie 10 Ghouls gestanden, wo ich eigentlich das Gefühl hatte, wegen denen habe ich den Roboter geholt, dass sich der um die kümmert und die meine Ruhe hat. Und dann ist der halt ganz plan in die Hose gegangen.
Was ich noch eine Frage zum ganzen System und zur Geschichte. Ist das linear oder kann sich denn die auch verändern, die ganze Sache?
Also ich bin noch nicht bis zum Schluss durchgespielt. Ich weiss wirklich ehrlich gesagt nicht, ob es komplett unterschiedliche Enden gibt, aber ich weiss, dass es verschiedene Pfade gibt, wie man zum Schluss kommt.
Wie werden die getriggert? Einfach nach dem, was man macht, oder?
Ja, einerseits nach dem, was man macht, welche Side-Missions das man macht, weil es gibt auf der die Welt ist jetzt im Vergleich zum vorhergehenden Open-World-Titel, den wir besprochen haben, relativ belebt.
Mhm.
Also da sind auch Zivilisten umeinander, da sind Leute, die es gut meinen mit einem, da sind Leute, die es böse meinen mit einem, die ganze verstrahlte Wildlife, doppelköpfige Rehe und so Gespässe laufen überall umeinander. Und da hat es auch verschiedene Fraktionen, da gibt es eben die Minutemen, das ist so eine Art Miliz, da gibt es Brotherhood of Steel, das sind so ein bisschen Medien, die auf Technik Wert legen. Da hat es auch verschiedene Fraktionen, wo je nachdem, wie man sich mit denen gut stellt oder schlecht stellt, gibt es halt geht man auf der Story-Mission bei denen vorbei, auf dem Pfad und nicht bei den anderen.
Gibt es auch wie im dritten Teil so Story-Stränge, wo im Prinzip wo man cutten kann? Also das ist ja so gewesen, im dritten Teil, das kann man jetzt glaub, schon erzählen, hat man ja mal die Möglichkeit oder man steht, hat die Auswahl, eine Stadt zu sprengen oder nicht. Und wenn man das macht, dann sind natürlich alle Missionen in dieser Stadt weg, wenn man die Stadt in Schutt und Asche legt.
So etwas direkt habe ich noch nicht erlebt, aber es gibt halt gewisse Schlüssel-Seiten-Missionen, und wenn man die nicht macht, dann verliert man, hat man einen ganzen einen Baum von Missionen oder von einer Subgeschichte nicht.
Mhm.
Das habe ich schon gesehen, aber ob ich so krass, das, so weit bin ich noch nicht im Spiel, aber ich weiss, dass man irgendwann eine Atombombe muss zünden.
Okay. Also,
oder darf zünden.
Dann, du hast es ja vorher schon mal ganz kurz erwähnt, der Pip, also der Pip-Boy. Da können wir jetzt gehen wir ein bisschen weg vom Inhalt des Spiels, sondern kommen wir zur Special Edition. Du hast bei diesem Spiel extra Pip-Boy-Variante gekauft.
Genau.
Erzähl mal genau, was das ist. Und das ist auch ein Teil, den man im Spiel ja immer wieder sieht.
Also ich sage vielleicht zuerst mal, was im Spiel ist. Das ist im Prinzip ein Smartwatch, also eine grosse Armbanduhr, ein bisschen so gross wie eine Schuhschachtel. Und dort macht man eigentlich das ganze Management drin, wenn man ungewohnt unterwegs ist. Also da sieht man, da kann man futtern, kann man sich heilen, Ausrüstung, Waffen equipen, Quests anschauen, da ist ja wirklich alles drin. Und bei der Special Edition haben sie einfach eine Kunststoffversion gemacht von dem Ding, wo man sich dann wirklich selber an den Arm kann tun und dann hat man dann einen Pip-Boy während dem Spielen am Arm. Und für die Bedienung tut man einfach das Smartphone reinlegen, da gibt es extra eine App dafür, die sich mit der Konsole oder mit dem PC verbindet und dann hat man dann den Pip-Boy, den man sonst im Spiel tut, separat aufruft, hat man dann am eigenen Handgelenk.
Okay, also dann ist das klar. Und spielst du das so?
Nein, ist unbrauchbar.
Wieso?
Einfach rein von der Haltung her, weil wenn man den Controller in den Finger hat, so wie man den Pip-Boy anlegt, schaut der Bildschirm dann links gegen raus. Und wenn ich den bedienen will, muss ich den gleich den Link, also ich habe es jetzt am linken Arm, meistens mal den linken Arm drehen, also muss ich den Controller loslassen und dann muss ich mit der rechten Hand bedienen. Und dann kann ich gerade so gut während im Spiel innen den Pip-Boy aufrufen, den habe ich auf dem grossen Bildschirm. Und dann ist das Spiel auch pausiert.
Ah.
Und dann kann ich in Ruhe mein Zeugs anschauen, ohne dass ich muss Angst haben, dass jetzt irgendeiner von hinten kommt und mir das Messer in den Rücken stößt.
Also es tut ein bisschen mühsam. Wie ist es sonst aber generell jetzt die Steuerung? Weil meine Spiele ist ja so ein bisschen Mix, oder? Es ist, sage jetzt mal, die Story kommt vom PC her und ist jetzt aber ein Konsolengame auch. Wie merkt man das ein bisschen?
Ja, man merkt es, ich weiss jetzt, ich sage es jetzt mal bei uns, vielleicht auch ein bisschen an den Bugs.
Jetzt hat natürlich jetzt sehr gemeint, weißt du, so, sind es radiale Menüs, ist es Gefummel, merkt man, dass da vielleicht manchmal ihre Maus besser wäre?
Nein, es ist eigentlich tiptop spielbar mit dem Controller. Es hat ein, zwei Tasten, die doppelt belegt sind, die ich mühsam finde. Das ist vielleicht, dass einfach eine Taste zu wenig vom Controller ist. Mhm. Aber ich finde es problemlos spielbar.
Okay.
Weil das Problem von den Open World, dass man sich irgendwo verhakt oder was auch immer, das habe ich auch auf dem PC mit Maus und Tastatur gehabt. Da ist nicht der Controller schuld.
Ja, das stimmt. Erzähl doch mal etwas über so eine Quest. Wir haben jetzt so, wir haben schon mal gewisse Sachen angetönt, aber wie muss man sich das vorstellen? Lauf irgendwo hin, komm zu einem Typ und der sagt, hey, bring mir zwei Turnschuhe und dann machst du das.
Ja, das ist ja ganz so simple Sidequest, ja. Und die komplizierteren läuft man hauptsächlich an einen Typ her und fängt mit dem einfach quatschen, tut 5 Minuten lang Dialog machen und je nachdem, was man auswählt, ist dann vielleicht die Quest nicht ganz die gleiche. Und dann kann es dann aber sein, dass man dann von quer über die Map muss reisen, dort mit jemandem laufen, irgendwo an einem anderen Ort, bestimmte Zombies killen und dann ist man 2 Stunden lang unterwegs, bis man die Quest erledigt hat.
Okay, aber es sind nicht so Eichhörnli-Missionen, also es wird nicht langweilig, es ist immer irgendwie spannend, oder?
Eichhörnli-Missionen, das Spiel lebt halt auch davon, dass man in diesen Gebäuden, wo man vor allem da drinnen ist, in diesen Missionen, überall geht, schauen, ist dort noch ein Gegenstand, den ich könnte brauchen. Mhm. Und durch das ist man, also kann man dann schon relativ viel Zeit einfach mit Suchen verbringen, wo ist jetzt das Item, das ich brauche. Wenn man aber dann einmal den Pip-Boy begriffen hat und Quests aktiviert hat, wenn man weiss, wie man das macht, dann werden einem eigentlich meistens Waypoints angezeigt. Dann muss man einfach nur noch, oh, wo ist jetzt die Stege, wo ich 2. Stock herbekomme? Ah, dort ist sie und dann findet man das Ziel schnell.
Okay, kann man auch mehrere Missionen parallel dann offen
haben? So viel wie du willst.
Okay.
Also man tut wirklich jede Mission, die man bekommt, kommt einfach in den Pip-Boy rein und dann kann man auswählen, welche das aktiv sollen sein und dann wird von jeder wird der Waypoint eingezeichnet. Aber man sieht dann nicht, wenn man in der Open World unterwegs ist, welcher Waypoint zu welcher Mission gehört.
Mhm. Und wenn du das Ganze, ich sage jetzt, nennen sie jetzt mal Loot oder so, einfach das Zeug, das du findest, ist nicht nur Loot, sondern es liegt ja einfach rum, manchmal ist einfach Müll. Du kannst da, also ist es ein Limit, so glaube ich, Fallout 3, ist es so, also Fallout generell, ist es ein Gewichtslimit gehabt, wie ist es da, kannst du so viel einpacken, wie willst?
Nein, hier ist so ein Gewichtslimit, also da kommen wir wieder am Anfang zurück, wenn man irgendwie einen Charakter macht, so einen Hulk Hogan mit höherem Strength, also Kraftwert, der kann von Anfang an viel mehr mitschleifen. Und ich, wo eher ein kleines Spreissen gemacht habe, wenn ich mal irgendwo einen Rocket Launcher oder sogar einen Fat Man, so einen Rocket Launcher für Atombomben finde, dann bin ich jetzt schon fast, habe ich schon fast zu viel dabei gehabt.
Okay. Wie ist es mit der Abwechslung von den Fraktionen, von den Leuten, die man trifft, NPCs? Sind immer die gleichen 2 Gesichter oder gibt es da doch eine grosse Auswahl?
Es sind wirklich viele Leute, die sind alle vertont, die laufen noch richtig, aber die Qualität schwankt halt schon recht. Also jetzt nur, um zum Beispiel von den Siedlern zurückzukommen, die billigsten Siedler, die einfach nur als Siedler angeschrieben sind, wenn man die gegen anquatschen, dann sehen Gesichtsanimationen relativ billig aus. Die eigenen sind wieder relativ gut und das schwankt halt einfach wirklich ein bisschen. Also an dem kann man fast ein bisschen einschätzen, wie wichtig das Charakter ist, wenn man mit ihm quatscht.
Gibt es denn auch so Situationen, wo man irgendwo herkommt und dann sieht man irgendwelche Leute oder Gegner oder auch so immer und die reden miteinander und man kann noch ein bisschen zulassen, sich ein bisschen beobachten?
Ja, ja, also die Welt lebt wirklich, wenn man irgendwo in einer Stadt unterwegs ist, dann hört man vielleicht mal ein Gespräch auf einem Ohr und dann bekommt man auch wieder einen Quest-Hinweis. Ja, vielleicht solltest du mal dorthin schauen, was da könnte los sein. Hm. Wenn man halt an denen nicht vorbeiläuft, dann bekommt man den Hinweis nicht und dann hat man halt eine von diesen 200'000 Sidequests, die es gibt, nicht gemacht. Weil es gibt wirklich viel von solchen solchen Events, wie du es jetzt beschrieben hast, für ein Rollenspiel.
Okay. Bei 200'000 Sidequests ist natürlich wichtig, kann ich jederzeit abspeichern und geht das schnell?
Ja und ja.
Okay. Weil ich glaube, im 3 war es ein bisschen mühsam gewesen, Save. Und das
ja, dort war es wirklich mühsam gewesen. Also jetzt auf der PS4 ist es wirklich simpel. Der Optionknopf, der kommt das Menü auf X drücken, weil das oberste ist schon Quick Save ausgewählt und dann ist es gesaved.
Okay, also,
er tut im Hintergrund safen. Mhm. Also wir sind sofort wieder im Spiel, aber er tut eigentlich im Hintergrund speichern und man kann weiterspielen.
Also ist schön, also da kannst du auch wieder zurück jederzeit.
Ja, ja, und der einzige Nachteil, den ich habe, ist, ich habe auf der Konsole nicht herausgefunden, wie ich die Safe Games umbenennen kann. Das heisst einfach irgendwie Safe Games 3AFED. Und okay. Ja, bei zwei, drei Entscheidungen in der Story hatte ich das Gefühl, kann ich vorher extra gesäufert, weil ich dachte, vielleicht wollte ich etwas anderes ausprobieren, aber wenn ich es nicht benennen kann, weiss ich nein, auch nicht, weil es das wieder soll laden.
Ja, das ist natürlich ein bisschen doof. Du musst dir fast Zeit aufschreiben und sagen, oh,
ja, oder irgendein Foto machen mit dem Smartphone oder so irgendetwas.
Ja, das stimmt, das ist ein bisschen doof. Jetzt, was mir im Vorgänger einfach in diesen 3D-Fallouts so gefallen hat, ist, dass beim Ballern das Wetz-System, also das ist ja, das kannst du sicher noch erklären, man hat einfach zwei Varianten, man kann normal Ego-Shooter-mässig ballern, was ich im dritten Teil eher schlecht gefunden habe, weil einfach das Feeling ist nicht gut gewesen. Und das Wetz, wie ist es jetzt? Ist es gleich? Hat man etwas geändert?
Wir haben alles ein bisschen geändert. Das Feeling ist besser geworden, aber ich finde es immer noch nicht gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allem, wenn es in Nahkämpfe hineingeht, dann wird es immer noch brutal hektisch und es hat viele Gegner, die einem wirklich raschen und anguppen und da einen zu brechen, sogar mit einer Schrotflinte, ist Glückssache, auf der Konsole.
Okay.
Einmal, wenn man im Realtime-Modus spielt und der Wetz-Modus, das ist früher eigentlich, hat man früher Pause gehabt und hat man einfach können Gegner auswählen, die man in Schussweite hat und können sagen, ich wollte jetzt dem in den Kopf schiessen, dem ins Knie und dem dritten in den Arm, je nachdem wie viele Action-Points das man zur Verfügung hatte und welche Waffen man braucht hat. Das System gibt es jetzt immer noch, aber es tut nicht mehr pausieren. Also die Gegner bewegen sich dann einfach so ein bisschen in Bullet-Time oder sagen wir mal in 10-facher Zeitlupe.
Okay, also wenn jemand auf dich schießt, dann fliegen die Schüsse immer noch.
Ja, und man kann dort auch noch immer bereicht werden. Also da sieht man die unter Umständen, wie man im Wetz innen ist und in Zeitlupe die Kugel vom Gegner kommt und einem in den Kopf bereicht. Und dann gibt es noch die blutige Animation, weil man dann gerade stirbt und der Kopf irgendwie vorgepflückt und das Blut spritzt. Und dann also, machst du das Spiel laden und noch einmal probieren.
Das ist also gleich geblieben. Also nicht mehr auch, wenn du Gegner abknallst, da spritzt immer noch Blut.
Ja, ja, also das ist nicht gerade so wie beim Zombie-Schnetzler, wo man, wie hat der geheissen, wo Open World war?
Dying Light. Dead Island oder Dying Light.
Ist nicht ganz so krass, aber mich kann das ist doch sehr explizit. Und man kann es aber auch eben ausnutzen, wenn die Gegner kommen, die einem rushen und man geht schnell genug das Wetz einschaltet und man dann auch die Beine fortschiessen, dann können sie nicht mehr säckeln. Also hat man das Problem auch schon mal erledigt. Dann kann man sich mal um die anderen kümmern.
Wie muss man sich das vorstellen jetzt als Neuling, wenn man ja eben kann wählen zwischen normalen, also wählen, das ist einfach in Echtzeit ja ballern oder das Wetz. Kann ich das Wetz endlos einsetzen? Also kann ich sagen, ich spiele nur Wetz?
Nein, weil das braucht eben auch die Action. Also das Wetz aufrufen kostet nichts, aber wenn man schiessen will, dann hat es immer noch die Action Points. Mhm. Und jede Aktion, die man macht, eben reloaden, irgendwie mit dem Sniper-Gewehr schiessen, kostet mehr als mit der Pistole. Und dann hat man eine bestimmte Anzahl Punkte zur Verfügung und sagen wir mal, kann drei Aktionen queuen. Und mit einem anderen Gewehr kann man halt nur zwei oder in dem Sinn.
Und wie tun ich denn die wieder aufladen? Also
die Punkte? Das lädt sich mit der Zeit auf. Also dann muss man halt dann auch wieder in Realtime 5 Sekunden, 10 Sekunden, je nachdem, wie weit man es aufladen will. Balken wird einem angezeigt, sich bewegen und dann kann man es dann wieder einschalten.
Also so Cooldown so
typisch. Genau, ja, Cooldown würde man so bei MMOs oder so sagen. Genau.
Genau. Beim Fallout 3 habe ich mich ab und zu genervt beim Wettsystem, was ich finde super, aber wenn manchmal etwas verschieden war, also dann habe ich manchmal das Gefühl, er hat zwar jetzt zielt auf den Kopf, da ist gestanden 90% Trefferquote, aber er hat dann irgendwie Pfosten geschossen. Wie ist es da?
Das mit dem Pfosten ist mir noch nie vorgekommen, aber hier ist halt das Problem, dass man eben keine Pause hat, die Gegner bewegen sich. Mhm. Und wenn ich halt jetzt für drei Leute aufgehört, also auf der PlayStation 4 ist das Interface nicht so schnell. Es braucht immer ein Zeitchen, bis er umgeschaltet hat. Mhm. Dann hat man beim ersten den Kopfschuss und dann muss man den zweiten oder den dritten anvisieren. Und wenn man dann drückt zum Ausführen, hat sich eben der erste vielleicht schon wieder bewegt.
Ah, okay. Ja.
Und dann ist er in Deckung und dann schießt man halt in die Pfosten oder in die Wand oder in die Hausecke.
Was mich da wiederum nochmal den Vergleich mit dem Fallout 3 zu bringen, was mich damals extrem genervt hat, sind da die Hunde, also die Gegner, die gekommen sind. Ja, wenn die näher gewesen sind, habe ich die mit dem Wettsystem kaum getroffen und ich stelle mir sie jetzt, ich weiß nicht, vielleicht hat man es verbessert, aber ich stelle mir sie jetzt vor, wenn sich die in der Zeitlupe noch bewegen, wird es vermutlich noch schwierig.
Die Nerven sind genau gleich und es gibt noch viel mehr von diesen Gegnern als vorher.
Okay.
Also ich habe mittlerweile für mein Gemüt, dass ich nicht immer in die hektischen Situationen reinkomme, tue ich wirklich mittlerweile viel um schleichen und probieren sie mit einem Sturmgewehr, mit einem Scharfschützengewehr schon von möglichst weit vorzuerledigen.
Aber es funktioniert, also schleichen und so, das geht?
Das funktioniert relativ gut, wenn man nicht immer, also eben manchmal ist vorgekommen, dass sich mein Kompagnon wirklich voll honkmässig benommen hat, weil er gerade Attacken gemacht hat, aber normalerweise funktioniert es. Weil wenn man selber schleichen, dann geht der Kompagnon in die Knie, tut dann rumschleichen und wenn er etwas sagt, dann tut er nur noch küscheln. Also es ist schon nicht immer so dass sie spinnen.
Okay. Es geht doch kein Rollenspiel ohne ein Crafting-System. Gibt es da sicher auch? Oder?
Es ist riesig. Also ich meine, es war schon im Fallout 3 gross gewesen und hier ist es einfach noch einmal ein Quadrat grösser.
Du kannst alles modifizieren.
Alles. Wirklich. Ich habe es am Anfang erwähnt, wenn man irgendwo rumläuft, wenn man so in einem Gebäude drin ist, dann schaut man auch viel, der Tischventilator, das Telefon könnte ich noch brauchen, weil das Zeug kann man auch alles auseinanderbröseln in der Heim in der Basis und mit dem hat man dann eben, kann man auch Mods machen für Waffen. Größere Magazin, Zielfernrohr, längerer Lauf, man kann die eigene Panzerung modifizieren mit mehr Taschen, dass sie leichter wird, dass sie schwerer wird. Man hat einen Mech, den man findet unterwegs, so also ein Power-Armor, das Ding kann man auch modifizieren und mit dem Zeug kann man essen, trinken, Health-Packs herstellen und so weiter. Also, man ist in diesem Spiel relativ häufig als Packhäsel unterwegs.
Du hast die Basis jetzt erwähnt, ist das das neue Feature mit den Siedlungen, oder?
Wie genau.
Okay, erzähl mal.
Also eine Basis, nein, wir finden auf der Map viel Ort, wo einfach eine Werkbank haben und an denen kann man auch so Sachen craften. Es gibt verschiedene Werkbänke für Waffen, für Siedlungen bauen und so weiter und dort kann man eigentlich das Zeug schon modifizieren, wie man will. Man kann aber zusätzlich dort, wo die Werkbänke sind, auch von Siedlungen bauen, also ein Haus herstellen oder alte Häuser abreißen oder die bestehenden Bett rein tun, Siedler anlocken und denen muss man auch Aufgaben geben, dass sie Essen und Trinken produzieren, sonst haben sie Hunger und Durst. Und dann kann man immer Siedlungen grösser machen, kann man den Händler anfangen installieren, wo man auch in Shops Zeug einkaufen kann. Und dann kann man halt dort noch viel mehr Ressourcen zur Verfügung und dann kann man natürlich noch viel, viel mehr Sachen craften.
Läuft das dann auch autark oder musst du dich ständig darum kümmern?
Ja, die brauchen schon ein bisschen Pflege, weil die werden natürlich auch von Mutanten oder was wo immer alles gibt in dieser Spielwelt, werden die angegriffen. Da muss man manchmal helfen, sie zu verteidigen. Manchmal beklagen sie sich über die Nachbarn, weil dort irgendwelche Zombies sind, die nicht passen, die dann die Ernte vorbefuttern. Dann muss man einfach wieder ein bisschen helfen. Man muss schauen, dass sie zu essen, zu trinken haben. Also mir ist die schon, das ist SimCity-mässig, mir ist die schon ein bisschen konstant am Hätscheln und am Tätscheln.
Also ich finde das eine super coole Sache. Es ist ja auch optional, man muss es nicht zwingend machen. Was mich aber ein bisschen gestört hat, ist so, manchmal die Übersicht. Also wenn du stellst irgendetwas hin, dann musst du ein Stromkabel ziehen. Und dann
hast du null Übersicht.
Okay.
Ja, wirklich, es ist tragisch. Also meine grösste Siedlung hat im Moment 18 Leute. Aber ich kann nie schauen, wer was macht. Also ich weiss jetzt nicht, der ist jetzt für das Ernten zuständig, der steht dort wach, der ist als Packhäsel zwischen Siedlungen unterwegs. Du hast nie eine Übersicht.
Mhm.
Und wenn du halt irgendwie jetzt einen neuen Laden willst herstellen willst, wo du kannst Waffen kaufen kannst, dann musst du irgendeinen Siedler finden, wo du nach dem Laden musst zuweisen musst. Aber du willst schon nicht einen nehmen, der schon etwas anderes macht. Aber wie findest du den, der nichts macht?
Ja, genau, das müsstest du echt so ein Menü haben, wo du
ausmachen kannst. Genau, also es gibt dann auch schon Hinweise. Und der Trick, den ich mittlerweile brauche, ist, man kann mit all diesen Siedlern reden und man kann die auch ausrüsten. Also ich kann denen Waffen in die Finger drücken und Armer geben und denen das Zeug anlegen. Und allen, denen ich einfach einen Job zugewiesen habe, gebe ich einfach eine Kopfbedeckung. Und dann, wenn ich zurück in meine Siedlung reinkomme und der einen ohne Hut rumläuft, weiss ich, okay, der hat noch keinen Job mehr, den kann ich irgendwo einteilen.
Das ist ja mal eine clevere Lösung.
Ja, man muss sich dann so zu helfen wissen, weil da hat man wirklich null Übersicht.
Du hast es jetzt erwähnt, du tust sie anders darstellen. Da kommen wir doch zur Grafik. Wie ist das Ganze? Wie sieht das aus?
Also, wenn irgendjemand, Entschuldigung, das Wort Grafikporno erwartet, dann müsste zu einem anderen Spiel gehen. Für mich ist es so knapp auf Next-Gen-Niveau.
Aber es sieht schon besser aus als der Vorgänger.
Ja, ja, aber es gibt andere Spiele, die Open World sind auf den aktuellen Konsolen, die viel, 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 viel besser aussehen.
Mhm.
Es hat wirklich extreme Unterschiede mit Licht und Schalter. So Gesichtsanimationen habe ich schon angesprochen. Die sind teilweise einfach so, nein, nicht, so schlecht nicht, aber man muss halt schmunzeln, weil sie teilweise so billig aussehen.
Mhm.
Dafür ist die ganze Welt, es ist halt animiert, es hat Leute rumlaufen, es hat Tiere, es hat Tag- und Nachtwechsel, es kommen irgendwelche Gewitterstürme mit Strahlen, es hat Sonnenschein, Himmel, also das sieht dann auch wieder gut aus und die Weitsicht ist eigentlich meistens so ganz okay.
Und man kann ja wählen zwischen Third Person und First Person, ist das in beiden Arten spielbar?
Ja, das ist wirklich wirklich jetzt Geschmackssache. Also ich bin mittlerweile lieber in der First-Person-Perspektive unterwegs.
Okay.
Aber es ist jetzt in beiden völlig... Also eben, wenn man mal in die Schiesserei reingeht, ist die First-Person-Perspektive besser, finde ich.
Mhm. Und jetzt so also auf der Konsole, Frameraten und so einigermaßen gut. Also es ist jetzt nicht, es ruckelt nicht die ganze Zeit.
Nein, es ist jetzt nie, es ist nie mit 60 Frames butterweich gelaufen, aber es ist mir jetzt so nie irgendwie auf 10 oder 15 Frames eingebrochen.
Ja. Also problemlos zu spielen.
Okay. Ja, größtenteils. Also. Das Einzige, was man ein bisschen merkt, ist, wenn man je nachdem in welcher Siedlung, dass man geht schlafen. Wenn man schlafen tut man wieder heilen. Das ist noch wichtig, weil es gibt kein Auto-Healing in diesem Spiel. Und wenn man in einer kleinen Siedlung mit 2 Leuten ist, dann geht irgendwie 6 Stunden in 3 Sekunden vorbei und in der grossen Siedlung mit 18 Leuten geht irgendwie 6 Stunden in 30 Sekunden vorbei.
Ja, dann also ein bisschen länger.
Ja, dass er rundum irgendwie alles noch ein bisschen am Berechnen ist. Aber das ist nicht weiter tragisch.
Wie tönt das Ganze?
Ja, es ist recht eindrücklich. Also es ist halt schon, es ist alles vertont. Also es reden alle Leute. Also es sind nicht einfach Texte, die man muss lesen, mit Kürzen auch. Es ist Surround, es hat Radiosender mit so 50-60 Swing Music, wo sie sich teilweise köstlich über Atomkrieg und Atomwaffen und die ganze Szenerie lustig machen. und ja, wenn man irgendetwas geht machen, grosse Taten vollbringt, dann wird das am Radio kommentiert. Es ist schon noch, also die Kulisse passt.
Okay, das ist ja auch nicht schlecht. Also das würde ich, kann man jetzt da sagen, das ist so ein typisches Bethesda-Game, wo ja auch Geschichte ein bisschen erzählt, in dem, dass sie ja, die Umgebung leben. Also wenn man Skyrim denkt, das ist ja, Geschichte ist ja dort vor allem die Welt gewesen und nicht unbedingt das nur, was erzählt worden ist.
Das ja, da das ist hier sicher auch ein grosser Punkt.
Okay, also da sind sie sich treu geblieben, was das anbelangt.
Weil die Welt ist wirklich gross, es gibt extrem viel zu entdecken und ich habe wahrscheinlich 50 Stunden gespielt und habe davon 30 Minuten mit der Story-Mission verbracht. Also mit dem Main-Quest eigentlich, weil ich halt, oh, jetzt noch das und auch das könnte man noch machen und dort herlaufen. Also mich also wirklich sehr gut verdörlen in dieser grossen Welt.
Das ist gut. Da gibt es also, wenn du 50 Stunden gespielt hast, vermutlich nicht wirklich Game-Breaking-Bugs, wo dir alles zerschießen.
Es gibt einen, den ich im Internet mal gefunden habe. Der ist bei mir aber nicht auftreten und so wie sie ihn beschrieben haben, wird auch nicht bei allen Personen auftreten, weil das hängt davon ab, in welcher Reihenfolge dass man gewisse Missionen macht. Und eine davon ist eine optionale Side-Mission, die wahrscheinlich nicht jeder, macht.
Mhm. Dann habe ich gerade eine Frage. Du hast ja all die Fallouts und so gespielt und ich weiss noch, Fallout 3 haben wir auch im Podcast besprochen. Gut, dort hat sie technisch ein bisschen abgeschreckt, weil du hast so einen Mikro-Ruckler, kann ich mich richtig erinnern,
die
dich
gestört
haben. Aber wie würdest du jetzt das Fallout 4 einschätzen? Also du musst jetzt nicht sagen, oh, das Allerbeste oder das Allerschlechteste, aber einfach, fühlt es sich für dich wirklich wie ein Fallout an oder ist es halt einfach ein hübsch Fallout 3 Version mit neuen Geschichten?
Also für mich ist es das beste Fallout, seit der Bethesda die Serie übernommen hat.
Mhm.
Ganz klar. Und es kommt für mich mehr, also rein von dem Feeling vom Zeugs, wo man liegt, von den Sachen, von den Sprüchen, von der Welt, kommt es mehr an die alten Fallouts her als Dreier-Serie, finde okay. Ich jetzt. Es ist für mich wieder, nicht vom Gameplay her, überhaupt nicht, aber einfach vom Feeling, vom Gespür, von der Welt, die überkommt, ist es wieder mehr als bei einem alten Fallout zu finden.
Okay, das klingt sehr cool. Bevor wir zum Fazit kommen, hast du sonst noch etwas, was speziell erwähnen?
Ja, eben, die technischen Bugs. Pathfinding hat aber auch noch so lustige Sachen drin. Wenn man irgendwo auf der Hauptstraße in der Siedlung eine Baracke herstellt, ist dann plötzlich der grosse Packkessel mit allem drauf und dran irgendwie zwischen 5 Betten rumgestanden. Hat der Weg nicht mehr herausgefunden. Das sind eigentlich alles so Kleinigkeiten, wo wir jetzt, ja, da kommen wir direkt zum Fazit, das sind so technische Kleinigkeiten, Fehler, die es viel hat in diesem Spiel, aber es ist mir eigentlich völlig egal, weil es macht halt wirklich einfach so viel Spass. Es gibt okay. So viel zu entdecken, es gibt so viel zu sehen, dass ich über das hinwegsehen kann. Und für einen, der Fan ist von der Serie, wird spielen. Und das ist, glaube ich, ein bisschen einsteigerfreundlicher als die ältere Version.
Also, das heisst, du kannst es eigentlich auch, jetzt wollen wir nicht über Fans reden, sondern...
Nein, ich könnte jetzt das an Anfänger, Neueinsteiger empfehlen, weil es ist eine Story für sich, die abgeschlossen ist. Es hat zwar viele Hinweise, auf, wie man das kennt aus Serien, auf andere Sachen drin, aber klar. Man wird dort drinnen genug Zeugs finden, man wird sich zurechtfinden und das, was du am Anfang gesagt hast, zum Beispiel beim Charakter kreieren, ja, was soll ich jetzt nehmen? Ich glaube, das haben sie teilweise einfach auch ein bisschen absichtlich gemacht, dass einem nicht alles bis ins letzte Detail pipapo erklärt wird, sondern dass man halt mal ein bisschen ausprobieren und schaut, wie es geht.
Ja, man muss es ein bisschen erleben. Es ist ein Rollenspiel.
Genau.
Von dem her haben sie da sicher ihren Job gemacht. Also, das klingt ja wirklich sehr gut. Also, das Warten hat sich gelohnt und das mal auch ein, ja, eben, Open World haben immer ein bisschen Bugs, aber insgesamt eine gute, brauchbare Sache. Es hat nicht 45 Patches erst gebraucht, bevor man
spielen. Nein, also die Version, die ich gespielt habe, mit dem guten Day-One-Patch ist obligatorisch. Klar, ja. Aber seitdem habe ich kein Update mehr bekommen. Und ich habe das Gefühl, es ist technisch schon, aber trotz dieser kleinen Mängel, diesen Mängel, die ich erwähnt habe, ist es von Anfang an ein besserer Wurf gewesen als bei der Fallout 3-Serie.
Ja, das klingt wirklich sehr cool, dass man wirklich viele Stunden kann verbraten kann, ein bisschen eigene Geschichten erleben. Es wird ja natürlich auch eine hingestellt oder man bekommt eine vorgesetzt, aber durch die riesige Welt, durch das, was passiert, auch ein bisschen zufällig, nicht jeder wird es gleich spielen, durch das erlebt er auch anders, denke ich.
Ja, es macht schon einmal einen Unterschied, mit welchem Kumpel dass man unterwegs ist.
Genau, ja, es klingt wirklich sehr gut. Hast du schon etwas, oder?
Nein, ich glaube, das reicht für ihn.
Ja, das reicht, das gut. Kommen wir da zum Schluss. Ja, also Fallout 4 ist absolut empfehlenswert. Sicher nicht schlecht jetzt in diesen Winterzeiten, vor allem dann, wenn es auf Weihnachten zugeht oder einfach auf Ferien, dann ist das sicher etwas, wo man gut kann spielen kann oder auch einfach schon jetzt und dann halt für hunderte von Stunden, wer es will, kann das machen. Gut,
Soli, bis die nächste Konsolengeneration rauskommt.
Ja, genau. Danke dir für die Ausführungen.
Bitte, gern geschehen.
Danke wie immer natürlich den Zuhörern und Zuhörerinnen fürs Zuhören und wünsche allen eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.
Tschüss zusammen.